Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Jürgen, sollte ein Bildgestalter, ein Kamerakünstler eine eigene Handschrift haben? Diese Frage möchte ich meiner Laudatio ganz bewusst voranstellen. Sollte seine Arbeit so wiedererkennbar sein wie ein unscharfes Gerhard Richter-Bild, ein verblüffendes Walzer-Wortspiel oder ein Gitarrenriff von Keith Richard? Etwas Typisches, Unverkennbares also, ein Markenzeichen, das sich durch sein Werk zieht und ihn, den Kamerakünstler, unverwechselbar und auch leicht erkennbar macht. Die immer wiederkehrende Farbdramaturgie zum Beispiel, die dem Zuschauer subkontan Orientierung in einem kompliziert epischen Film verschafft, oder das Neonlicht asiatischer Metropolen als Seelenbeschreibung einsam Liebender, oder die 360-Grad-Kreisfahrt als visueller Prägestempel. Meine erste bewusste Begegnung mit Jürgen fand 1983 auf der Leinwand statt, und zwar in einer Nachmittagsvorstellung der Lupe 2, das war, man nannte das damals Off-Kino, ein Off-Kino in West-Berlin. Weil wir damals nur zu zweit waren, mussten wir noch zwei weitere Karten kaufen, sonst wäre die Vorführung ausgefallen. Das war teuer, aber es hat sich gelohnt. Der Film hieß Eisenhans und ich war tief beeindruckt. Ich war damals Filmstudent im zweiten Jahr mit Berufsziel Kameramann und so einen Film hatte ich noch nie gesehen. Gleich am nächsten Tag bin ich wieder ins Kino gerannt, um zu erforschen, wie der Film gemacht war, aber sofort wurde ich wieder in den gleichen Bann gezogen, dass alle studentische Wissbegierigkeit wie weggeblasen war. Eisenhans wurde einer meiner prägenden Filme. Als kleiner Einschub, viele Menschen denken ja, Regisseure hätten ein ganzes Kompendium von prägenden Filmen, aber es sind dann meistens gar nicht so viele, was dann den jeweiligen einzelnen Film immer umso wertvoller macht. Und in der Rückschau bin ich mir sicher, obwohl mir das damals nicht bewusst war, dass Schmetterlinge, mein Abschlussfilm an der Filmakademie in Berlin, genau von diesem Film beeinflusst war. Eisenhans lief ja gestern in der Werkschau und ich hoffe, dass viele von Ihnen den Film sehen konnten. Es gibt ja leider noch keine DVD. Und während ich jetzt den Film geguckt habe, kam mir die Idee, dass man unbedingt die Deutsche Filmakademie, die sich ja auch um die Erhaltung und Neuherausbringung von bedeutenden Filmen kümmert, doch darauf ansprechen sollte, diesen Film in einer neuen Form, lichtbestimmt neu, vielleicht als DVD rauszubringen. Allein dieser Film wäre Grund genug für den Marburger Filmpreis an Jürgen Jürges gewesen, hätte es selbigen damals schon gegeben. Eisenhans, ich fasse das ein bisschen zusammen, weil vielleicht einige es nicht gesehen haben, ist eine äußerst fragile und intime Geschichte einer inzestuösen Beziehung zwischen einem etwas tumben und unbeholfenen Kraftprotz, genannt Eisenhans, und seiner pubertären, debilen Tochter. Ein extrem vermintes Erzählterrain in der heutigen Rezeption noch mehr als damals. Der Film droht durch seine schwere und vormoralische Perspektive ständig aus den Fugen zu geraten. Es gibt nur wenige Dialoge und die sind lakonisch und in ihrer Art äußerst schlicht. Hier erzählen die Bilder und zwar genau das, was mit Worten nicht zu erzählen ist. Das Unterschwellige, das Dräuende, die böse Ahnung, die aufkommt. Allein die Titelsequenz ist beeindruckend. Nüchterne, dokumentarische Aufnahmen des fränkischen Zonenrandgebietes mit Pflaumen schwarz-weiß lassen den Beginn eines typischen deutschen TV-Sozialdramas vermuten. Und dann läuft plötzlich ein weißer Engel durch den Frankenwald und die Kamera fliegt an den Bäumen vorbei in die Höhe. Wir hören dazu betörende Musik von Händel. Und in diese Verbindung von Realismus und märchenhafter Symbolik, die den Film durchzieht, wirkt nicht im Geringsten aufgesetzt. Das hat im Gegenteil eine magische Wirkung. Sicher hat sich auch der Regisseur, es war damals Tancred Dorst, Gedanken gemacht zu diesem erzählerischen Balanceakt, aber diesen Ritt auf der Rasierklinge, ohne die Leistung der fantastischen Darsteller schmähen zu wollen, hat letztendlich die Kamera von Jürgen Jürges gemacht und auch geschafft. In der Vorbereitung der Laudatio habe ich in den letzten Tagen diesen Film und einige andere aus dem beeindruckenden Oeuvre von Jürgen wiedergesehen. Mir sprang geradezu ins Auge, wie rein handlungsorientiert heutige Filme sind, wie konservativ das Medium Film eigentlich geworden ist, wie wenig dem Bild vertraut wird und wie der Dialog alles dominiert. Dabei kann die Großaufnahme eines banalen Gegenstandes so wichtig sein wie ein Satz. Eisenhans ist geradezu ein beispielhafter Gegenentwurf zur Degradierung der Kamera als reines Bebilderungsinstrument schauspielerischer Performance, wie üblich im vorherrschenden Mainstream-Kino. Es ist ein Film, der riecht und schmeckt. Und für solche wie mich und andere in der Provinz Geborene bestens geeignet, um längst Vergessenes aus der Kindheit wieder an die Oberfläche zu bringen. Und etwas anderes ist mir beim Sichten der so unterschiedlichen Filme aufgefallen. Wie präzise und sinnlich Jürgen die Welt der alten BRD der 70er und 80er Jahre in Bilder eingefangen hat. Wir haben ein paar schon gesehen. Das ist sicher kein visueller Beifang. Jürgens Bildsprache nähert sich bei den zeitgenössischen Stoffen aus dem Konkreten, dem Alltäglichen, ist oft trotz aller Stilisierung und Gestaltung der Bildwelt des Dokumentarischen verpflichtet und meidet jegliche Postkartenidylle. Er macht das Schöne nicht noch schöner und das Hässliche nicht noch hässlicher. Seine Kamera ist weder romantisierend noch lamoyant. Sollte in ferner Zukunft ein Festplattenarchäologe zum Beispiel den Eisenhans finden, wird dieser Film trotz seiner märchenhaften Symbolik über die Geschichtlichkeit der alten BRD, also den Grundbedingungen des Menschlichen zu dieser Zeit, mehr erzählen als jeder Fernsehrealismus. Von den über 100 Filmen, die Jürgen gedreht hat, kenne ich nur einige, aber verblüffend ist, wie visuell unterschiedlich diese schon sind. Angst essen Seele auf, Deutschland bleiche Mutter, Christiane F., Fontane Effi Briefst, in weiter Ferne so nah, Funny Games, Wege in die Nacht, Wolfszeit, um nur ein paar wenige zu nennen. Effi Briefst zum Beispiel ist aus, wir haben einen Ausschnitt gesehen, Effi Briefst ist eine aus heutiger Sicht äußerst eigenwillige Literaturverfilmung, eher ein Hörspiel mit wohlkomponierten, fotoartigen Einstellungen, die durch die artifizielle Verwendung von Spiegeln das Schuss-Gegenschuss-Prinzip vermeidet. Die unbewegte Kamera macht in fast überästhetisiertem Schwarz-Weiß die erstarrte preußische Welt erst sinnlich erfahrbar. Völlig anders dagegen Christiane F., eine fast dokumentarische Kamera, die den jugendlichen Protagonisten durch die Berliner Nächte folgt und immer wieder auf dem faszinierenden Gesicht der Hauptfigur verharrt, eine Fixerin fotografiert wie eine Heilige. Oder in weiter Ferne so nah, dieser erzählerisch disparat wirkende Torso von einem Film, der erst durch Jürgens überragende Kameraarbeit eine poetische Einheit und somit einen Sinn erfährt. Jürgen hat für jeden seiner Filme eine ganz eigene Bildsprache gefunden, die allein der adäquaten Erzählweise des Films verpflichtet ist, ohne Moden und angesagte Kameramätzchen zu bedienen. Er ist kein Technik-Nerd, macht keine technisch spektakuläre Kamera, will aber mit seiner Kamera die Geschichte spektakulär machen. Daher gibt es gar keine klar definierte Handschrift oder ein Markenzeichen, die er den Film aufdrückt, wobei wir wieder bei der Anfangsfrage wären. Jürgen Jürges ist für mich der Kameramann ohne eigene Handschrift. Aber jeder seiner Filme trägt eine ganz eigene Handschrift. Das ist Karrieregift, denn die Welt hat eine Sehnsucht nach dem Wiedererkennbaren. Und vielleicht ist das auch der Grund, zusammen mit seiner Bescheidenheit, warum Jürgen nicht ganz so bekannt ist, nicht den Nimbus des Kamerastars hat. Und vielleicht auch der Grund, dass er diesen Kamerapreis, wie ich finde, erst sehr spät erhält. Aber wir sitzen ja heute zusammen. Dass so viele und so unterschiedliche Regisseure mit Jürgen arbeiten wollten und wollen, liegt genau an seiner Wandelbarkeit, an seiner Bereitschaft, sich immer wieder neu auf den nächsten Film einzulassen, bildsprachliche Routine zu vermeiden und das Risiko eines neuen visuellen Weges einzugehen. Daher ist es für ihn fast selbstverständlich, mit jungen, noch unerfahrenen Regisseuren zu arbeiten, oft zu deren eigener Überraschung. Jürgen ist letztendlich mehr an der Geschichte interessiert als an dem Bekanntheitsgrad des Regisseurs. Nur so ist zu erklären, dass er bereits über 3 Jahre an dem russischen Filmprojekt DAU arbeitet, das gute Chancen hat, das bisher aufwendigste und gigantischste Projekt aller Zeiten zu werden. Ich kann es gar nicht abwarten, es endlich zu sehen. Die mediale Aufmerksamkeit wird mehr und mehr auf die Schauspieler und gelegentlich den Regisseur reduziert, aber Film ist und bleibt doch Teamwork, ein Mannschaftssport wie Fußball. Und dort werden die Spiele bekanntlich aus dem Mittelfeld heraus gewonnen. Genau da spielen Kamera und Regie. Und genauso wichtig wie Kreativität und Handwerk ist das gute persönliche Verhältnis. Jürgens Gestaltungswille ist frei von Profilierungssucht. Er ist beharrlich und dabei gelassen. Seine Natur ist freundlich bei all dem Stress, der untrennbar mit dem Drehen verbunden ist. Er hat die Geduld, die mir fehlt, und obwohl bereits eine Legende, ist er bescheiden geblieben. Jürgen ist einfach ein feiner Mensch. und wie kaum ein anderer Filmschaffender im Team geachtet und geliebt. Wie all das schätze ich dich, lieber Jürgen, für all das schätze ich dich, lieber Jürgen, und bin dankbar zugleich. Ich und Kaminski ist der erste Langfilm, den wir zusammen gedreht haben, und wir mussten erstmal zueinander finden. Jürgen spricht nicht viel und wenn, dann eher leise. Und ich habe gleich in der ersten Drehwoche ein Knalltrauma erlitten, was unsere Kommunikation nicht leichter gemacht hat. Ein leiser Kameramann und ein schwerhöriger Regisseur. Aber letztlich war es kein Problem. Oft reichen 1000 Worte nicht und manchmal tun es 10. Ich und Kaminski ist, wie ich dem Programm entnommen habe, Jürgens 104. Film. Und in der Zwischenzeit sind, glaube ich, noch 2 oder 3 dazugekommen. Lieber Jürgen, da kann ich nur den Hut ziehen und mich vor dir verneigen. Du hast diesen Preis verdient. Und bitte sieh es mir nach, dass ich auch ein wenig neidisch bin auf die Anzahl der Filme. Vielen Dank.